Sie hören die Radiobotschaft des Missionswerkes Werner Heukelbach. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Weitere Radiosendungen der letzten 12 Monate finden Sie zum Herunterladen im Internet unter missionswerk-heukelbach.de. Jetzt spricht zu Ihnen Rudolf Möckel.
Die Auferstehung Jesu von den Toten ist umstritten. Das ist allerdings nichts Neues. Umstritten war sie von Anfang an. In der Bibel wird davon in großer Offenheit berichtet. Dort heißt es im Matthäusevangelium Kapitel 28, Verse 12 und 13, da kamen einige Soldaten von der Wache am Felsengrab Jesu in die Stadt und berichteten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Sofort versammelten sie sich mit den Ratsältesten und fassten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und vereinbarten mit ihnen, ihr müsst sagen, seine Jünger kamen in der Nacht, als wir schliefen, und haben den Leichnam gestohlen. Es war also allerhand los damals an jenem allerersten Ostermorgen vor rund 2000 Jahren. Tatsächlich sind die führenden Leute im Tempel von Jerusalem, der sogenannte Hohe Rat, zu nachtschlafender Zeit zusammengekommen, um eine Erklärung über den Verbleib des Leichnams Jesu zu formulieren. Die Erklärung lautete: Seine Jünger kamen in der Nacht, als wir schliefen, und haben den Leichnam gestohlen. Also ein Leichendiebstahl als Erklärung für ein leeres Grab. Das klingt erstmal irgendwie einleuchtend oder doch jedenfalls denkbar. Aber da gibt's ein paar Haken. Wenn die Jünger tatsächlich den Leichnam Jesu gestohlen hätten, dann wäre es ein leichtes gewesen, das nachzuweisen. Die Mitglieder des Hohen Rates hatten genug Einfluss und genug Leute, um das zu bewerkstelligen. Aber sie versuchten es nicht einmal. Es gab keine Suche nach dem angeblich gestohlenen Toten. Und weiter: Die Jünger Jesu hatten auch gar keinen Grund, so einen Diebstahl durchzuführen. Sie glaubten nämlich weder vor noch nach der Hinrichtung Jesu an seine Auferstehung. Jesus musste sich ihnen in drastischer Weise zeigen, bis ihr Unglaube wich. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass alle 16 römischen Wachsoldaten, die das Felsengrab Jesu bewachten, geschlafen haben sollen und noch nicht einmal geweckt wurden, als der 2 Tonnen schwere Rollstein vor dem Felsengrab Jesu weggewälzt wurde. Und wenn sie tatsächlich alle geschlafen haben sollten, wie konnten sie wissen, wer den Leichnam gestohlen hatte? Und warum verfolgten sie die Diebe dann nicht, sondern gingen zu den Tempelpriestern, um ihr Versagen zu gestehen? Nein, die rasch formulierte Erklärung war schlecht ausgedacht. Sie warf mehr Fragen auf, als sie beantwortete. Die erste Erklärung für das leere Grab Jesu lautete: Seine Jünger kamen in der Nacht, als wir schliefen, und haben den Leichnam gestohlen. Aber diese rasch formulierte Erklärung war schlecht ausgedacht. Sie wirft bis heute mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Im Laufe der Jahrhunderte hat es dann immer wieder Erklärungsversuche gegeben, die sich mit der Auferweckung Jesu befassen. Eine der prominentesten unter ihnen hat im 17. Jahrhundert ein Mann namens Venturini präsentiert, die sogenannte Ohnmachtserklärung. Sie meint, dass Jesus gar nicht wirklich starb am Kreuz, sondern bedingt durch das Trauma und die Schmerzen der Kreuzigung nur in ein tiefes Koma fiel. In der kühlen Umgebung des Felsengrabes und unter der belebenden Wirkung der stark riechenden Öle, die man ihm mit ins Grab gegeben hatte, wachte er auf, schaffte es irgendwie, sich aus den um ihn geschlungenen Leinentüchern zu befreien, den Rollstein wegzuschieben und zu entkommen. Als er wenig später bei seinen Jüngern auftauchte, nahmen die irrtümlich an, er sei von den Toten auferstanden. Diese Erklärung ignoriert so ziemlich alles, was die Augenzeugen von damals zu berichten haben. Die römischen Soldaten, um nur ein Beispiel zu nennen, zählten sicher nicht zu den Anhängern Jesu. Sie waren aber die Ersten, die den Tod Jesu am Kreuz bezeugten. Und sie, bitte, waren echte Experten, was Kreuzigungen anging. Römische Soldaten mussten sofort mit ihrem Tod rechnen, wenn sie einen Gekreuzigten doch noch entkommen ließen. Das römische Hinrichtungskommando unter dem Kreuz Jesu hatte also allen Anlass, seinen Job sorgfältig zu machen. Und wie sorgfältig sie ihren Job gemacht haben, wird unter anderem auch daran deutlich, dass sie Jesus nicht die Beinknochen brachen. Das war nämlich nur dann erlaubt, wenn man sich vorher ausdrücklich vom Tod eines Gekreuzigten überzeugt hatte. Und als die Freunde Jesu zusammen mit einigen Frauen später den Leichnam Jesu vom Kreuz abnahmen, hätten sie es jedenfalls bemerkt, wenn noch ein Funken Leben in dem Gekreuzigten gewesen wäre. Sie aber bemerkten nichts dergleichen, sondern bestatteten Jesus in einer Felsengruft. Wenn Venturinis Theorie stimmen sollte, hätte Jesus nicht nur den massiven Blutverlust durch die Geißelung, die Nägelwunden und den Speerstich in seine Seite überleben müssen, er hätte auch mehr als 40 Stunden in den eng um ihn gewickelten Leinentüchern verharren müssen und das ohne Nahrung oder Flüssigkeit zu sich zu nehmen. In diesem extrem geschwächten Zustand hätte er sich dann aus den vernähten und verklebten Leinentüchern befreien, den sehr schweren Rollstein wegbewegen, die römischen Wachen täuschen, sich unbemerkt entfernen und dann auch noch die Jünger überzeugen müssen, er sei von den Toten auferstanden. Er hätte dann die Kraft entwickeln müssen, als Schwerstverletzter endlose Kilometer nach Galiläa zurückzulegen, um dort seinen Jüngern über einen Zeitraum von 40 Tagen zu erscheinen. Er hätte dabei vortäuschen müssen, er könne durch verschlossene Türen gehen und wäre am Ende gezwungen gewesen, vor den Augen der Jünger eine gefälschte Himmelfahrt zu inszenieren. Ist das glaubhaft? Venturinis Behauptung, Jesus sei nach seiner Kreuzigung nur ohnmächtig gewesen und später wieder zu sich gekommen, lässt zu viele Fragen offen und ist darum kaum glaubhaft. Aber wie steht es mit einer weiteren, der keine Beerdigungserklärung? Sie behauptet, dass Jesus nie in der Felsengruft, von der die Bibel berichtet, beigesetzt wurde und deswegen natürlich am dritten Tag danach auch nicht darin gewesen sei. Sein Leichnam wäre stattdessen irgendwo in ein Massengrab für Kriminelle geworfen worden, wie es ja damals durchaus üblich gewesen sei. Das Problem bei dieser Theorie ist, sowohl die religiösen Führungspersönlichkeiten in Jerusalem als auch die römischen Behörden haben damals großen Wert auf eine förmliche Versiegelung und Bewachung des Grabes gelegt. Sie hätten das sicher nicht getan, wenn sie gewusst hätten, dass dieses Grab sowieso leer war. Um jedes Gerücht einer Auferstehung Jesu im Keim zu ersticken, hätten sie lediglich den Leichnam Jesu öffentlich präsentieren müssen. Aber eben das konnten sie nicht. Dann gibt es die Halluzinationserklärung. Sie behauptet, dass alle, die damals meinten, den auferstandenen Jesus zu sehen, in Wirklichkeit Halluzinationen hatten. Grund für die Halluzinationen sei die brennende Erwartung gewesen, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber da war zum Beispiel der Jünger Thomas, der sich zunächst schlicht weigerte, auch nur im Entferntesten an eine Auferstehung Jesu zu glauben, und er war nicht der Einzige. Die Berichte der Evangelien machen unübersehbar klar, dass die Apostel weder vor noch nach der Kreuzigung Jesu glaubten, er werde von den Toten auferstehen. Sie waren einfach dumpf und hoffnungslos in ihrer Trauer. Und dann? Der Apostel Paulus erwähnt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 6, mehr als 500 Personen, die gleichzeitig Jesus gesehen hätten und dazu auch noch befragt werden könnten. Wäre die Halluzinationstheorie zutreffend, müssten sie alle gleichzeitig dieselbe Halluzination gehabt haben. Es gibt übrigens noch weitere Erklärungsversuche, zum Beispiel die Doppelgängererklärung oder auch die esoterische Erklärung, die aber wegen offensichtlicher Ungereimtheiten nur auf wenig Interesse gestoßen sind. Gemeinsam ist all diesen Erklärungen, dass sie alle miteinander eines nicht erklären können, nämlich, wie es möglich war, dass aus verängstigten, verschüchterten und verkrochenen Jüngern plötzlich todesmutige Glaubenshelden wurden. Und wie es möglich war, dass im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende Millionen von Christen in gleicher Weise bereit waren, ihr Leben für Jesus aufs Spiel zu setzen und damit die Welt auf den Kopf zu stellen. Keine der genannten Theorien kann auch erklären, was aus dem Leichnam Jesu wurde. Wenn die Auferstehung Jesu eine Fälschung war, hätte man diese Fälschung damals sehr rasch aufdecken können, indem man den Leichnam Jesu vorgewiesen hätte. Aber weder die römischen Behörden noch die Führer des jüdischen Volkes unternahmen auch nur den Versuch dazu. Am Ende steht man damit vor der verblüffenden Erkenntnis, dass die Berichte des Neuen Testamentes über die leibliche Auferweckung Jesu die einzige hinreichende Erklärung für die Ereignisse am Ostermorgen liefern. Alle anderen Erklärungsversuche, und von denen gibt es ja etliche, wie wir gesehen haben, greifen zu kurz. Nur die Berichte des Neuen Testamentes über die leibliche Auferweckung Jesu liefern eine hinreichende Erklärung für das leere Grab Jesu und die Ereignisse am Ostermorgen. Alle anderen Erklärungsversuche greifen zu kurz. Ein bekannter amerikanischer Rechtsprofessor hat einmal geschrieben: Die Berichte von der Auferweckung Jesu verlangen nicht mehr, als dass wir ihre Aussagen überprüfen, wie wir auch andere Aussagen von Zeugen überprüfen. Sie verlangen nicht mehr, als dass wir mit ihren Zeugenaussagen genauso umgehen, wie wir es vor Gericht mit anderen Zeugenaussagen auch tun. Einer, der diesem Rat folgte, war der US-amerikanische Rechtsanwalt Morris. Er untersuchte die Akte Jesus von Nazareth sehr genau. Als er damit anfing, hatte er eine hohe Achtung vor Jesus als Mensch. Aber die Berichte über seine Auferweckung hielt er für Fabeln und Legenden. Dann jedoch begann er sich mit der Akte Jesus von Nazareth näher zu befassen. Er untersuchte sie mit juristischen Methoden, so wie er das als Rechtsanwalt gelernt hatte. Und er stellte fest, sie hielten der Überprüfung stand. Und dann geschah etwas. Nicht nur, dass er seine Meinung über die Berichte von der Auferweckung Jesu änderte, das geschah auch. Aber das Entscheidende war noch etwas anderes. Er begriff, dass Jesus heute lebt. Und das veränderte sein Leben total.
Liebe Zuhörer, ich möchte Sie auf unsere Infohefte hinweisen, die Ihnen Tipps und Informationen zu vielen aktuellen Fragen des Lebens bieten. Wir möchten Ihnen helfen, die Dinge des Lebens aus der Sicht Gottes zu sehen und aus einer persönlichen Beziehung zu ihm Hilfe zu finden. Fordern Sie bitte kostenlos und unverbindlich eine Übersicht über unsere Infohefte an. Gerne schicken wir Ihnen Informationsmaterial. Schreiben Sie bitte an das Missionswerk Werner Heukelbach, 51 700 Bergneustadt, Deutschland. Ich wünsche Ihnen von Herzen den Frieden Gottes und seine Bewahrung in allen Situationen Ihres Lebens.